Hallo, so schön, dass du da bist hier im Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute, Freunde der Sonne, ist es wirklich ein Podcast vor allen Dingen fürs Herz, bissle auch für den Verstand, aber vor allen Dingen fürs Herz und für die Seele, denn meine wundervollen Freunde Chris und Tanja Roos sind bei mir zu Gast im Gespräch und die beiden sind, Also zum einen sind sie schon sehr lange meine Wegbegleiter und zwei Menschen, die ich aus tiefstem Herzen liebe und wertschätze. Und zum anderen sind sie ein solches Vorbild für mich, was Familie, Liebe, Beziehung angeht, weil sie wirklich seit über 12 Jahren zusammen sind, 4 gemeinsame Kinder haben, 4 Jungs, gemeinsam ein Business führen und ich sie ja immer im Alltag erlebe und sie einfach ein so cooles Paar sind, eine so coole Family haben und ja, einfach wirklich was erschaffen haben, was ich so selten sehe, nämlich richtig erfüllte Liebe, Partnerschaft plus Kinder plus Beruf und gleichzeitig irgendwie selber auch noch ihre Sachen machen können. Und dazu gehört natürlich einiges an innerer Arbeit, einiges an die Dinge anders zu sehen, als man sie vielleicht sonst so beigebracht bekommen hat. Und viel auch gutes Streiten. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge, denn ihr neues Buch, das Ich im Du, erscheint jetzt morgen am 28.09., wo sie all ihr Wissen reingeschrieben haben, wie denn eine erfüllte Partnerschaft funktioniert. Wie kriegen wir das hin? Wie geht das verdammt nochmal? Diese Kiste mit der erfüllten Beziehung, mit der Liebe. Und es ist ein so witziges Gespräch geworden. Wir haben so viel gelacht. Wir reden über Sex. Wir reden übers Streiten, wir reden über Liebe, über Freundschaft und ja, es war ein richtig, richtig tolles Gespräch. Ich hatte so viel Spaß dabei und freue mich natürlich auch sehr, dich jetzt mitnehmen zu können in diese Freundschaft, in das Buch, das Ich im Du von Tanja und Chris und einfach in all das Wissen, was sie mittlerweile haben darüber, wie es funktionieren kann. Und deswegen starte jetzt einfach rein. Viel, viel Spaß mit dieser Folge mit Tanja und Chris. Ich freue mich so sehr, wirklich wie so ein kleines Honigkuchenpferd gerade, meine wundervollen Freunde Tanja und Chris hier im Podcast zu haben. So schön, dass ihr da seid. Ich habe so Lust auf dieses Gespräch. Also zum einen, weil wir uns jetzt so lange nicht gesehen haben und ich das Gefühl habe, die einzige Chance.
Endlich können wir mal entspannt reden.
Dass wir uns mal unterhalten können, ohne 15 Kinder um uns herum.
Genau. Bis jetzt. Ist nicht übertrieben in 15,
fast. Einen Satz mal zu Ende führen.
Super. Deswegen aus rein egoistischen Gründen freue ich mich. Aber ich freue mich auch einfach so sehr, weil wie ihr wisst, seid ihr für mich einfach riesige Vorbilder, was das Thema Familie angeht, Beziehungen angeht. Und ich von euch einfach auch schon so viel gelernt habe. Und ich mich einfach freue, dass wir das jetzt nicht nur zwischen uns teilen, sondern es mit 80 Millionen Menschen teilen.
Mit der ganzen Welt.
Mit der ganzen Welt. Ja. Also schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist einfach so ein Geschenk, dich in unserem Leben zu haben. Du bist für uns ein mega Leuchtturm und es ist einfach so toll, gemeinsam mit dir auf so einem Weg zu sein, andere Menschen zu empowern, mehr in ihre Kraft zu kommen und du quasi für alle Menschen und wir besonders für Paare und es ist einfach wunderschön, heute hier zu sein und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Mega, jetzt können wir echt den Podcast beenden. Ja.
Schön war's.
Alles gesagt.
Ihr habt die letzten 12 Jahre an einem mega krassen Baby gearbeitet, abgesehen von euren 4 tatsächlichen echten Babys. Man muss dazu sagen, ihr seid Eltern von 4 Jungs.
Genau.
4 wahnsinnig tollen, mega coolen Boys.
Die sind jetzt 10, 7, 4 und 1, also Full House zu Hause.
So krass, das ist so crazy. Ja. Und ihr habt aber jetzt all das, euer Wissen, in ein Buch gepackt. Das neue Wir.
Das Ich im Du.
Das Ich im Du.
Genau.
Und wie geht's euch jetzt gerade? Ihr habt jetzt, also wenn der Podcast rauskommt, ist es schon da oder kommt jetzt. Mhm. Wie fühlt ihr euch gerade? Also how's the feeling?
Ich bin super nervös. Eine freudige Aufregung, weil es steckt schon sehr viel Persönliches auch drin. Also wir haben versucht,
anhand auch unserer Beziehungsreise einfach mal die ganze Theorie klarzumachen. Ja. Also, weil es ist nicht immer einfach gewesen, die 12 Jahre. Und du brauchst Commitment, um eine erfüllte Beziehung aufzubauen. Und wir machen das auch in unserem Beispiel auf sehr persönliche Art, also auch wie unsere Eltern uns geprägt haben, was wir in sehr vielen Streits lernen durften. Und wir haben auch immer in diesen Streits gesagt, das muss sich doch irgendwie für mehr Menschen lohnen als nur für uns. Und so war dieses Buch und die Idee und die Vision von dem Buch hat uns schon einfach so lange begleitet, dass wir freudig nervös sind, dass es morgen offiziell draußen ist.
Ja, das ist richtig krass.
Und das ist eins der Dinge, wo ich auch immer so, euch so krass viel bewundert habe. Wo wir auch vor ein paar Monaten voll das coole Gespräch zu hatten, so dieses Thema Streiten.
Fängst gleich mit dem Wichtigsten an.
Ja, ihr wisst, wir machen hier keinen Smalltalk in der Folge.
Streiten und Sex.
Streiten und Sex, darüber werden wir heute reden. Nein, weil das war schon was ich an euch, also vor allen Dingen auch an dir als Frau, immer total bewundert habe, so wie krass du für dich einstehst, für deine Bedürfnisse. Und wie ihr zusammen, also wie gut ihr streiten könnt. Mhm. Weil das war für mich, ne, auch in meinem Leben immer so, ich habe immer so Angst vor Konflikt gehabt. Ich habe es mittlerweile zum Glück auch für mich jetzt aufgelöst. Aber ich irgendwie, ihr wart immer so geil im Streiten, so wo ich mir dachte, so, es ist so geil. Also ja. Schon so. Und da, ich würde gerne mit dem Thema anfangen, weil ich glaube, dass der Kern von einer erfüllten Beziehung ist, gut streiten zu können. Mhm. Also damit steht und fällt ja alles, oder? Dass man streiten kann und heilen kann und durch Streiten repariert und nicht zerstört. Wie streitet ihr heute? Wie habt ihr früher gestritten? Wie streitet ihr heute? Was habt ihr gelernt im Streit? Mhm. Und was sind so eure Top-Streittipps für Reparatur anstatt für Zerstörung? Mhm.
Nur temporäre Zerstörung, magst du?
Temporäre Zerstörung.
Nee, was ich eine spannende Frage finde, mit der du ja angefangen hast, was es bei dir ist, dass du so klar sagen kannst, was du willst und was du nicht willst, weil das macht mein Leben zwar extrem anstrengend an mancher Stelle, aber dadurch auch extrem schön. Vielleicht das,
und erfüllend, Und witzigerweise, das letzte Mal, wie wir hier waren und eben über diese Themen gesprochen haben, im Privaten, sind wir dann im Auto gesessen und heimgefahren. Die Kids sind eingeschlafen und ich habe nochmal so reflektiert, okay, wo kommt das eigentlich bei mir her? Also, dass ich so klar sage, seit Anfang an, seit wir uns begegnet sind, vor 12 Jahren, dass ich wirklich klar sage, was ich möchte und was nicht. Und habe dann nochmal für mich überlegt und es kommt ja dann immer früher oder später auf die lieben Eltern zurück, auch bei allen Beziehungsthemen. Und bei mir war es eben so, dass ja mein Vater war Alkoholiker, er hat sich dann später das Leben genommen. Dazu war ich ja schon mal hier bei dir und durfte die Geschichte erzählen. Und meine Mama hat halt immer zu ihm gesagt, er soll zum Trinken aufhören, sie trennt sich sonst. Und sie hat sich halt nie getrennt, also sie hat es nie durchgezogen. Sie hat immer angedroht und gesagt, bitte hör zu trinken auf, du zerstörst unsere Familie, es belastet mich zu sehr, ich werde dadurch krank. Und sie hat dann tatsächlich Leukämie bekommen und ist von Diagnose bis Tod hat, also es waren 3 Monate, innerhalb von 3 Monaten gestorben. Und sie war erst 44 und da weiß ich noch, irgendwie in mir war dann ein Anteil, der gesagt hat, in so einer Beziehung werde ich nie sein, ich werde immer für mich einstehen und ich werde, bevor ich so eine Beziehung führe, wo ich zugrunde gehe, lebe ich lieber alleine. So, das war so mein Vorsatz. Und dann war ich auch jahrelang glücklich Single und hatte irgendwelche Affären und war in London, in Stockholm und so weiter und war viel unterwegs und war auch wirklich glücklich alleine, bis ich dann diesen wundervollen Mann kennengelernt habe und mich Hals über Kopf verliebt habe und aufgrund dessen, weil eben dieser tolle Mann in mein Leben gekommen ist, war es wert, all diese Glaubenssätze nochmal anzugucken, all meine dysfunktionalen Muster, die ich bei meinen Eltern auch gelernt habe, wie Beziehung ist, aber wie ich es nicht haben möchte. Und so hat eigentlich dieser ganze Bewusstseinsprozess, diese krasse Arbeit angefangen. Und es ist jetzt so schön, auch in Form dieses Buches, das mit anderen teilen zu können. Und in unserer Praxis kommen eben ganz oft vor allem Frauen, die sagen irgendwie, kannst du mir helfen? Ich weiß irgendwie nicht, wie ich meine Bedürfnisse, meine Bedingungen klar formulieren kann. ohne irgendwie Angst zu haben und ohne zu glauben, dass die Beziehung dadurch flöten geht oder er abhaut oder genau. Also da jetzt vor allem Frauen auch zu empowern, wirklich auch in ihre Kraft zu kommen und einzustehen für das, was sie haben wollen und das auch klar zu artikulieren und dem Partner mitzuteilen, ohne Vorwurf jetzt, sondern einfach so klar abzustecken, okay, das, so stelle ich mir unsere Beziehung vor, das ist meine Vision, da will ich, dass hingeht und bist du da dabei?
Ja, mega. Du hast gerade so, also alles, was du gesagt hast, war gerade so wichtig. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, der, glaube ich, total elementar ist, und zwar das Spannende ist, dass sozusagen in dieser Dysfunktionalität, in der deine Mama war, hast du ja total die kraftvolle Entscheidung, also eigentlich hat sie dir total das Geschenk gemacht, weil du dadurch genau das Komplementärstück jetzt lebst. Gleichzeitig finde ich es so spannend, weil wir haben ja wie gefühlt immer zwei Möglichkeiten, je nachdem wie unsere Eltern sind. Entweder wir machen es genauso oder wir machen es genau anders.
Genau.
Und ich glaube, genau darin liegt voll der springende Punkt, warum so viele eben keine Bedingungen stellen, weil sie eben die Angst haben, dann verlassen zu werden. Und ich glaube, das war bei dir so krass, weil du hast die Entscheidung getroffen, ich bin lieber alleine als in so einer Beziehung, die shit ist. Und ich glaube, das ist das, was wo bei ganz vielen, die sind halt lieber in einer Shit-Beziehung als alleine.
Genau. Da arbeiten wir auch mit dieser Dialektik, also die Auflösung, weil das ist ja, wie du gesagt hast, immer zwei Seiten von einer Medaille. Also entweder ich sage, ich opfere mich auf in der Beziehung. Die Antithese oder das Gegenstück dazu wäre quasi, ich bin lieber alleine, ich mache alles alleine, ich brauche gar keinen. Ist auch nicht unbedingt erfüllend. Also habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich war auch glücklich Single, aber es war auch sehr anstrengend vieles. Und jetzt lebe ich quasi die Synthese mit Chris, erfüllte Partnerschaft. Und dass man quasi beides integrieren kann und beides haben kann. Und wir nennen das jetzt erfüllte Unabhängigkeit, weil wir finden, da steht und fällt ja oft eine Partnerschaft, dass uns Freiheit und Unabhängigkeit so wichtig ist. Und was bedarf es eben, um erfüllt unabhängig zu sein und erfüllt frei sich zu fühlen in der Beziehung auch.
Und Unabhängigkeit sowohl im materiellen Sinn als auch im emotionalen. Also dir bewusst zu sein, es braucht niemand anders, dass du sein und erfüllt sein kannst. Und du wählst aber den Zweck, wozu du einen Partner oder eine Partnerin haben willst, wozu du in Beziehung sein willst.
Was ist euer Zweck? Wozu seid ihr in Beziehung miteinander?
Wir schreiben im Buch auch über den Begriff Co-Kreation, weil der es für uns total gut trifft. Wir haben sehr viele Projekte, Dinge in unserem Leben, die wir nur gemeinsam so erschaffen konnten. Und das betrifft für mich beispielsweise das Thema Berufung. Ich habe meine Berufung erst durch Tanja finden können. Ich habe Tanja als total leidenschaftliche Unternehmerin kennengelernt und es war für mich ein totaler Magnet. Ich wusste, so eine starke, unabhängige Frau, genau so jemand hätte ich gerne als Head Coach sozusagen, als Lebens-Head Coach. Und ich wusste auch, dass das nicht ganz einfach wird dann. Also es ist ja auch eine gewisse Anstrengung, die damit einhergeht, wenn du eine Frau hast, die weiß, was sie will, die unabhängig ist und stark. Aber ich wusste irgendwie, das ist es wert. Und es ist ja auch wie so eine Bergbesteigung. Also auf den Gipfel zu kommen, ist auch nicht immer leicht. Und es ist einfach bequemer, unten stehen zu bleiben. Aber oft lohnt es sich auch einfach, oben zu stehen, den Anblick und den Frieden zu genießen.
Zu dem Bild gibt es sogar eine Studie, dass wenn man mit einem Partner, also unten im Tal steht und einen hohen Berg sieht, dann wirkt der Berg nachweislich niedriger, wenn du einen Partner neben dir hast. Also ein Partner ist ja auch... auch bei wen wurde das gemessen? Bei Frauen, die einen Partner an ihrer Seite hatten, den sie über alles geliebt haben, der die Hand gehalten hat. Und da war für sie wirklich in der Wehen, also bei der Geburt, ist halt schmerzlindern.
Crazy.
Ja.
Krass.
Total krass. Und so eben diese Frage, so powerful, wozu willst du einen Partner haben und was willst du mit ihm oder ihr erschaffen? Und da ein klares Bild von zu haben, trägt einen halt auch durch Krisen, weil es klingt jetzt alles so einfach auch, dass ich irgendwie wusste, was ich will und das einfach artikuliert habe. Nein, wir sind durch so viele krasse Streits gegangen. Also wirklich, bei uns ist quasi alles Mobiliar einmal umgefallen in diesem Prozess, ja genau.
Du hast es angefangen, ich war total zurückhaltend.
Das Geschirr ist kaputt, leider. Und,
aber wirklich, ich war eigentlich, du hast ja am Anfang gefragt, wie streitet ihr? Mhm. Ich habe mich eher zurückgezogen. Ich war nicht so der aktive Streiter, ich bin Einzelkind. Tanja hat ja eine Schwester, ich kannte dieses Streiten so nicht. Mir war das sicherer, lieber mich zurückzuziehen und zu warten, bis der Sturm rüber ist. Wobei das ja auch einfach nicht die Lösung ist, wie ich in meinen Ex-Partnerschaften die Erfahrung gemacht habe. Und Tanja hat mich immer wieder dazu gebracht, weiter zu streiten. Die hat mich dann nicht rausgelassen und früher oder später ging das dann weiter und ich bin immer besser geworden im Streiten.
Also wir haben uns wirklich abgearbeitet aneinander, kann man so sagen. Und
habt ihr denn irgendeine Regel, also wie so eine Art No-Go beim Streiten, wo man sagt, da wird nicht
ist natürlich drüber. Ist ein schwieriges Thema. Wir würden sagen, wir haben immer in einer gesunden Beziehung gelebt. Mhm. Aber wir hatten keine Regeln. Also oft gibt es ja, geh nie zerstritten ins Bett. Dann würden wir genau das Gegenteil sagen.
Echt? Dann erzählt, warum? Ja.
Na, weil einfach oft dann, also wenn du nichts gegessen hast und noch müde bist, dann noch eine schlaflose Nacht mit Baby irgendwie hinter dir hast, dann bist du natürlich noch viel gereizter. Ja. Und es wird dann schnell ja destruktiv und überhaupt gar nicht mehr geht es um das, was eigentlich gerade ansteht, zu klären in der Beziehung, sondern kommen noch ganz viele andere Belastungen hinzu und dann ist für uns unsere Erfahrung einfach, dass es viel besser ist, einfach einmal zu schlafen oder dass einer rausgeht, dass man kalt duscht und so mal die Emotionen runterfährt und dann sich wieder zusammensetzt.
Dann richtig streitet.
Ja, dann wieder richtig.
Und ja, aber es ist so wichtig, weil du brauchst ja die Emotionalität, du brauchst die Wut, du brauchst die Trauer, weil durch die Emotionalität kommt erst das zum Vorschein, worum es eigentlich geht. Ja. Das Bedürfnis, was dich eigentlich, das unerfüllte Bedürfnis, was dich eigentlich triggert in der Beziehung. Und man muss ja auch klar sagen, ohne Coaching hätten wir es auch nie geschafft, diese Konflikte, die wir all die Jahre auch hatten, mit jedem Kind, mit jeder Lebensphase, mit Berufswechsel, mit Wohnortswechsel, hätten wir es auch nicht geschafft, diese Konflikte im Kern, in der Wurzel zu lösen.
Habt ihr ein Beispiel für ein Bedürfnis, was durch Streiten hochkommen konnte, also durch die Emotion?
Bei mir, ich hatte eins zum Thema Wertschätzung. Ich habe mich von Tanja nicht wertgeschätzt gefühlt. Ich habe gedacht, irgendwie, ich möchte gerne mehr Komplimente, mehr Berührung. Ich möchte irgendwie mehr wahrgenommen werden in meinen Wünschen. Oder ich habe es dir schon 10-mal gesagt, ich möchte gerne das XY, also irgendwie, wie die Wohnung ordentlich zu sein hat oder was sie mir sagen soll oder wieso. Und dass ich Me-Time haben will, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, auch gerade mit Kindern. Mhm. Warum habe ich eigentlich weniger Me-Time als du, war ein Vorwurf. Und was dahinter steht, also warum wir der Titel unseres Buches ist ja das Ich im Du, das heißt, dein Partner ist Spiegel deiner Glaubenssätze. Und das, was dich an deinem Partner oft am meisten aufregt, ist letztlich das, was in dir selbst drin liegt. Du projizierst deinen eigenen Mangel auf deinen Partner und was du machen kannst, die Frage wirklich spiegeln und sagen, wo schätze ich mich nicht wert, warum schätze ich mich nicht wert und landest dann natürlich selbst schnell bei deinem Selbstwert und wo kommt das her und es führt dich schnell auf deine Eltern und diesen gedanklichen Schritt, den es braucht, den man jetzt so in 30 Sekunden formuliert, den zu gehen, hilft es, wenn jemand Externes hat, der dir
hilft.
Neue Perspektive gibt und das als Paar aufzulösen. Ich glaube, es war eine Motivation, warum wir eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, damit wir diese Konflikte selber lösen können und später andere dabei begleiten können. Aber es ist einfach sehr herausfordernd. Du wirst auf der Sachebene den Konflikt nie lösen können, sondern du musst eine Ebene tiefer gehen, wenn du einen Konflikt wirklich in der Wurzel lösen willst.
Wie habt ihr das dann gelöst? Also was war dann die Lösung?
Also ganz ursprünglich, wo wir herkommen, ist halt der Glaubenssatz bei mir, ich bin machtlos und bei Chris, ich bin nicht gut genug. Also auch aus unserem Elternhaus geprägt. Bei mir ganz klar, also ich bin mit 3 fast ertrunken, dann eben der Tod von meiner Mutter. Dieses, dass ich machtlos bin, meinen Vater gesund zu machen, dass ich das nicht schaffe, ihn zum Trockenwerden zu motivieren. Also ganz viele Beispiele in der Kindheit schon, wo ich mir immer wieder bestätigt worden bin in ich bin machtlos und dann noch, dass mein Vater sich das Leben genommen hat, wie ich 25 war. Und genau, und das mit dem Paket kommst du dann in eine Beziehung und nimmst das natürlich alles mit. Und ich dachte über Männer, die sind irgendwie Verpisser, Arschlöcher, schwach, weil es ja mein Vater nicht geschafft hat, sich helfen zu lassen und einzusehen, dass er wirklich krank ist. Und all diese Glaubenssätze nimmst du dann mit in eine Beziehung. Und Chris war mein perfektes Puzzlestück, weil seine Mutter hat die Familie verlassen, Und die Eltern haben sich getrennt und die Eltern waren auch immer sehr auf Erfolg bedacht. Und da hat Chris sehr schnell geschlussfolgert, er ist quasi nicht gut genug. Und das trifft dann aufeinander und passt halt perfekt zusammen als Paar. Und du triggerst dich halt dadurch so krass gegenseitig. Und es ist aber gleichzeitig halt das größte Geschenk, um seine größten Themen zu heilen und aufzulösen und zu transformieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Und wir sagen dann immer, in Beziehungen wirst du verletzt und in Beziehungen heilst du.
Und du hast ja gefragt, was hat es gebraucht, um den konkreten Konflikt zu lösen? Und natürlich tauchte der immer wieder auch auf in unserer Beziehung, wie das so schön im Leben ist. Dein Leben oder die Dimension deines Lebens wächst und trotzdem gibt es bestimmte Themen, bestimmten roten Faden, der dich in deinem Leben auch irgendwie begleitet. Ja. Und wenn wir über Heilung reden, reden wir auch nicht darüber, dass Verletzungen unsichtbar werden, sondern wir reden darüber, wie du sie integrierst, wie du damit leben kannst, wie du sie als auch bereichernd empfinden kannst, dass du auch wieder was geben kannst für die Welt. Und für mich war es, also es hat mich lange begleitet und es geht oft darum, dass du dich auch als Kind nehmen wir alles so persönlich. Alles, was uns widerfährt, suchen wir in uns die Ursache. Und das ist, wir glauben, es hat was mit uns zu tun, dass wir nicht genug sind. Und so ein wichtiger Schritt in diesem Heilungsprozess ist zu verstehen, dass das Verhalten von anderen oft nichts mit uns ursächlich zu tun hat. Und sich davon abzugrenzen, ist eine wichtige Kunst, die es zu lernen geht und gibt, um erfüllt zu leben. Und ich habe heute keinen Kontakt mit meinem Vater und es war ein emotionaler Prozess über längere Zeit, den es gebraucht hat, der mich aber letztendlich emotional hat frei sein lassen und der mich dann das Leben hat leben lassen können, was wir jetzt haben. Und es war nicht immer einfach, aber es hat sich gelohnt. Und Tanja und unsere Beziehung war immer das, wozu es sich lohnt, diese Heilung, diese Heilungsreise zu gehen. Denn du konfrontierst dich natürlich immer mit negativen Gefühlen. Du konfrontierst dich mit dem Gefühl, nicht genug zu sein. Und das möchten wir immer vermeiden. Wir möchten natürlich alles Leiden vermeiden. Und du brauchst ein starkes Wozu. Wozu lohnt sich das? Und für mich war es dann Beziehungen leben, Nähe leben, meine Berufung finden. Und dafür sich diese Negativität anschauen, neu verstehen, neue Perspektiven einnehmen, um zu deinem wahren Ich zu kommen.
Und gleichzeitig brauchst du aber halt Commitment füreinander, um das zusammen zu machen, aufzulösen auch und Dinge so in der Tiefe anzugucken und halt auch Vertrauen, dass derjenige bleibt. Ja, und das aber, also wir sehen ja Streit dann oft sehr negativ, aber eine andere Sichtweise ist halt zu sehen, okay, ich streite nur mit dir, weil du mir so wichtig bist. Mhm. Und ich reg dich so auf, weil ich dir so wichtig bin. Und eine neue Perspektive auch, dass man so sich in Beziehung ja von der schönsten Seite zeigt, aber eben auch von der absolut hässlichsten Seite, dass man so sich zeigt, ist ja aber auch wieder ein Liebesbeweis in einer gewissen, also immer natürlich, wenn es gesund, eine gesunde Beziehung ist und sich so zu zeigen, ist auch so ein Vertrauensbeweis. Also ich zeige mich von meiner verletzlichsten, von meiner schlimmsten Seite, von meiner wütendsten Seite manchmal und vertraue darauf, dass Chris nicht geht, sondern gerade deswegen bleibt, weil ich mich auch in der Form dann auch, das ist ja auch eine Form von Hingabe, sich so zu zeigen und so zu streiten auch, weil man sich eben so wichtig ist und weil einem die Beziehung so wichtig ist, dass man es hinkriegen will.
Du hast gut gesagt.
Intimität finde ich in dem Zusammenhang wichtig. Mhm. Also Intimität in der Partnerschaft ist ja auch was, was Sex schön sein lässt, weil Intimität und Geborgenheit eine Voraussetzung dafür ist, dass du sagst, was du auch sexuell wünschst. Und wir haben auch immer so die Idee, dass Intimität und so bei Kerzenlicht in einem intimen Gespräch stattfindet. Aber gerade sich nach einem Streit zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir so leid, dass du meine Wut abbekommen hast, die nichts mit dir zu tun hat, sondern die einfach nur aus dem Vorwurf an meine Mutter entstanden ist. Und es tut mir leid. Das ist Intimität. Da zeigst du dich von deiner verletzlichen Seite, weil du gehst das Risiko ein, dass du verlassen wirst im Zweifel. Weil du sagst, okay, it's my fault, es tut mir leid. Und das ist für mich auch Intimität und das erschafft tatsächlich Nähe. Wenn du das größte Risiko eingehst, nämlich vor Ablehnung, dann entsteht Nähe. Und so sind wir über all die Jahre uns auch immer näher gekommen.
Da gibt es das tolle Zitat, if you don't heal what hurt you, you bleed on people who didn't cut you. Das finde ich in dem Zusammenhang auch so schön, weil man halt oft zu unfair auch zum Partner ist. Also Chris hat so oft meinen Vater quasi heraufbeschworen und ich habe gegen Chris gekämpft, obwohl ich halt 1000 Vorwürfe an meinen Vater hatte. Und er ist geblieben und im Feuer stehen geblieben und ich durfte alles raushauen.
Krass.
Meine ganze Wut, meine ganze Trauer und er hat es ausgehalten und ist geblieben und das bringt halt dann immenses Vertrauen und eine krasse Intimität.
Was ich gerade höre, so vom, wenn ich jetzt an all die Hörer denke, die gerade dieses Gespräch hören, höre ich die Gedanken, dass viele sagen, ja, aber wie finde ich denn so einen Partner? Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, 99% von den meisten Menschen da draußen geben dieses Commitment nicht, hauen ab, wenn es schwierig wird, bleiben in den Vorwürfen, entschuldigen sich nicht, sind nicht bereit, die eigene Heilungsreise anzutreten, sind nicht bereit, Coaching zu machen, den eigenen Shit anzugucken, was es ja einfach braucht. Also ich kann mir vorstellen, dass für viele, die denken sich so, ja, total geil, will ich auch. Aber wenn ich das jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin machen würde, würde die sagen, ciao, ist mir viel zu anstrengend. Mhm. Lass uns doch lieber weiterhin irgendwie an der Oberfläche so tun, als wäre alles gut. Weißt du, so, das ist ja, viele leben ja in diesem gemütlichen Elend quasi und haben sich da so eingegroovt. Wie schafft es jemand, also wo kann jemand, der jetzt gerade zuhört, anfangen, der sich genauso eine Qualität wünscht für sich und für den Menschen, mit dem er oder sie zusammen ist, aber Angst davor hat, dann genau vor der Erfahrung verlassen zu werden oder ne, dass du eben nicht gehalten wirst, wenn du dich so zeigst. Also wo fängt man an?
Das Bewusstsein zu schaffen, da müsst du ja schon einen großen Schritt. Wenn du dir diese Angst überhaupt schon mal bewusst wirst, ist ja schon viel geschafft. Und wir dürfen ja auch einige unserer Klienten begleiten, die gerade so jemanden kennengelernt haben, die gerade, das hat jetzt wieder eingeschrieben, jetzt irgendwie sind 6 Wochen zusammen. Mhm. Und wenn du natürlich in dieser frühen Phase anfängst, schon daran zu arbeiten, dir deiner Bedürfnisse bewusst wirst und über Bedürfnisse und Grenzen setzen sprichst, das ist ganz spannend zu sehen, dann folgt der Partner ziemlich schnell. Umso länger du schon in der Partnerschaft bist, umso eingefahrener ihr euch habt, umso herausfordernder ist es natürlich, etwas zu verändern. Und es gibt, ihr braucht noch nicht mal ein Problem, ihr braucht eine Bereitschaft und es reicht die Bereitschaft von einem, sich das anzuschauen. Das heißt auch nicht, dass ihr streiten müsst. Das heißt, du bist bereit, dir dein Leben mal aus einer neuen Perspektive anzugucken, aus einer Perspektive des Wozus. Wozu führst du dieses Leben, was du hast? Wozu hast du den Partner, den du hast? Weil die Frage des Wozu bringt dich immer in die Verantwortung. Und dazu musst du noch nicht mal in den Dialog mit deinem Partner gehen, sondern die Frage kannst du dir erstmal stellen. Denn dein System will immer, dass du überlebst. Und die Frage des Wozus bringt dich dahin, rauszufinden, was ist so dein Überlebensmuster? Was braucht dein System für vermeintliche Sicherheit? Und da ist schon, da kannst du so Schritt für Schritt weitergehen.
Ja. Und wenn da, ganz kurz eine Frage dazu, weil, also angenommen, ne, jemand geht da jetzt in die Reflexion und stellt dann fest, ah, okay, shit, in Anführungsstrichen, ich stelle jetzt fest, ich bin mit meinem Partner nur zusammen, um nicht alleine zu sein. Also ne, meine größte Angst ist es, verlassen zu werden und deswegen bin ich mit meinem Partner zusammen. Was mache ich dann?
Also wir stellen auch immer die Frage, liebst du deinen Partner? Das ist mal eine elementar wichtige Frage und in 99% der Fälle ist die Antwort ja. So, wenn du deinen Partner nicht liebst, ist erstmal die Frage, okay, warum bist du wirklich mit dem zusammen? Also ich, aus meiner Erfahrung sind die wenigsten mit jemandem zusammen einfach wirklich nur, um nicht alleine zu sein, sondern Liebe ist da. Und das ist schon mal die größte Kraft, die es in diesem Universum gibt, ist Liebe. Das ist das, was wir für Veränderung brauchen, was wir für Heilung brauchen. Wenn du deinen Partner nicht liebst, kann es natürlich auch sein, dass du dir nur einredest, du würdest ihn nicht lieben, weil das für dich sicher ist. Mhm. Aber die meisten Menschen wirklich mit einem Partner zusammen sind, den sie lieben. Die meisten sagen darauf ja. Die meisten sagen allerdings nein, wenn du sie fragst, liebst du dich selbst? Was auch schön ist. Und wenn man davon ausgeht, der Partner spiegelt deiner Glaubenssätze, spiegelt dein Partner ja letztlich die Liebe, die du auch dir selbst gegenüber hast, was du nicht zugeben willst. Das ist noch ein anderes Thema. Aber ja. Liebe an sich ist eine sehr wichtige Kraft, glaube ich, die dich überhaupt diesen Heilungsweg gehen lässt.
Und dann auch, wir haben ja auch manche Singles in unserer Praxis Und auch da zu sehen, okay, du kannst diesen Weg für Partnerschaft, also schon als Single gehen und schon ganz viel erkennen, okay, warum ist es für mich gerade auch sicherer, alleine zu sein? Mhm. Und wo habe ich irgendwie geschlussfolgert, Beziehung ist auch einengend, Beziehung ist auch gefährlich, Beziehung beschränkt mich in meiner Entfaltung und so weiter. Und da ganz oft, dass halt ganz tolle Erkenntnisse daraus kommen. Okay, ja, bei meinen Eltern, also irgendwie habe ich geschlussfolgert für Frauen oft, meine Mutter hat irgendwie den Kürzeren gezogen. Und die war nicht glücklich in dieser Beziehung. Warum soll ich mich jetzt auf Beziehung einlassen und das gleiche Spiel nochmal machen? Da bleibe ich lieber alleine. Und dann schon viele sehr schnell erkennen, was eigentlich ihr Muster ist. Und da Beziehung, also ob du eine hast oder auch keine hast oder eine glückliche oder unglückliche, dass immer ganz viel Transformationskraft in Beziehungen steckt, die zu einem wunderbaren Erkenntnisprozess führen können, wo du ganz viel über dich erfährst nochmal und dich kennenlernst und auch immer mehr dann absteckst, was du willst, wie du dir dein Leben vorstellst. Und dafür ist ja deine Arbeit so großartig, weil du ja, egal ob Single, in Partnerschaft, gerade getrennt, irgendwie zum dritten Mal verheiratet, egal was, jeder ist auf dem Weg. Die Reise ist das Ziel. Es gibt kein Ankommen bei Beziehung.
Ja.
Es ist ein Prozess, es ist ein Hoch und Runter. Und natürlich kann die Qualität, also es kann steigen, die Qualität der Beziehungen in diesem Bewusstseinsprozess, wo du an dir arbeitest und Dinge erkennst, die dich vielleicht noch begrenzen oder klein halten. Oder
ich habe eine ganz wichtige Frage in dem Kontext. Und zwar, na, jede Beziehung geht hoch und runter.
Mhm.
Und die Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme, ist, woher weiß ich, dass die Beziehung die richtige ist, in Anführungsstrichen, für mich, oder ob sie wirklich ungesund ist? Also wo ist der Grad zwischen hier ist Wachstum und Heilung und ich gehe kaputt?
Mhm. Also natürlich sehr fließend, dieser Übergang. Also nicht ganz klar absteckbar, weil ich, also in Streitphasen von uns dachte ich auch, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus, das ist einfach so ungesund. Also ich drehe durch, wenn auch, wir nicht bald einen Durchbruch haben.
Auch der Gedanke, okay, ich trenne mich. Ja. Also eben auch das Tabu voll mal zu brechen, ja. Wir hatten Streits, da habe ich gedacht, okay, ich muss mich trennen. Also auch, das ist auch normal und menschlich, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass man sich auch klar macht, Trennung ist eine Option. Wir sind freiwillig miteinander zusammen.
Ja.
Das ist hier kein Überlebensverbund, sodass wir sterben, wenn wir nicht mehr in Beziehung sind. Keiner muss Beziehungen leben. Und dieser Reflex, okay, ich trenne mich, ist, glaube ich, auch voll wichtig, weil es dir klar macht, du bist eigenständig. Wir sind nicht toxisch verschmolzen, sondern jeder ist ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig.
Und was hat denn aber dazu geführt, dass ihr in Beziehung geblieben seid? Also was war dann das, warum du dich doch nicht getrennt hast?
In unserem Fall tatsächlich, weil wir immer gewachsen sind. Wir sind nicht kleiner geworden über die Zeit. Also wenn du einen Zeitraum nimmst von einem Jahr oder so, manche Streits können lange dauern.
Ja, was war euer längster Streit?
12 Jahre.
Ich hab's gleich gedacht. Wie formuliert man das jetzt negativ, positiv?
Geil. Das Geil. So ganz ursprüngliche Themen, die du hast, natürlich eben nicht von heute auf morgen weggehen, sondern in neuer Dimension immer wieder hochkommen.
Und du aber immer weiter wächst da dran. Und du zeigst dich in anderen Facetten und größer.
Also. Ja, doch. Und
und du kannst mit immer mehr Humor damit umgehen und da Witze drüber machen und so, aber die.
Ja, irgendwie stimmt. Ist letztendlich wie so eine BWL-Rechnung: Gewinn und Verlust, gewinne ich mehr, als ich verliere.
Mhm.
Wenn es einen Strich unter diese Beziehung setzt, kommt mehr raus, also wächst du, wirst du größer, und liebst du mehr.
Was ist da der Zeitraum? Also, wenn man sich auch eine BWA anguckt, das ist ein Jahr. Also, weil, ne, es kann ja mal, wie ihr gerade gesagt habt, es gibt Streits, die dauern.
Ja.
Ja, das kann ja mal sein, also, dass man mal, keine Ahnung, einen Monat, 2 Monate in einem Konflikt ist.
Also, wir haben 3 powervolle Fragen für die Frage, ob du dich trennen sollst. Mhm. Die ist, erstens, habe ich alles gegeben?
Mhm.
Kann ich von mir sagen, ich habe jetzt hier alles ausprobiert, ich bin am Ende des Lateins, ich habe bei mir geguckt, an mir gearbeitet, ich habe mit dem Partner mich auseinandergesetzt und so weiter, ich habe alles gemacht. Nummer zwei, arbeitest nur du an dieser Beziehung oder beide? Weil sonst ist es ein ewiges Ziehen, wenn immer nur du bei dir guckst, dann macht es dich klein. Sind beide bereit, dieses Commitment einzugehen, miteinander zu wachsen, aneinander zu wachsen, aber 100% selbstverantwortlich. Also beide sind 100% selbstverantwortlich, wie diese Beziehung gestaltet wird, wie sie aussieht, wie die Qualität ist. Ist einer, der mehr Verantwortung übernimmt für wie die Beziehung ist, ist es zum Scheitern verurteilt letztlich. Krass. Und Nummer drei ist, wünschst du diese Beziehung deinen Kindern? Mhm. Also es ist nochmal so ein, natürlich eine krasse Frage, und aber es bringt nochmal so Klarheit oft. Mhm. Okay, wow, ich bin hier in einer Beziehung, die würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, meinem Kind erst recht gar nicht, und ich muss hier raus.
Und zum Punkt zwei möchte ich auch nochmal ergänzen, weil für mich, wir haben ja vorhin über Unabhängigkeit gesprochen, bei dir. Und was für mich eine der größten Challenges war, am Anfang unserer Partnerschaft, war meine Freiheit aufzugeben und mich wirklich für Beziehung zu committen. Keine Option B offen zu haben, weil manchmal musst du auf persönliche Freude, kurzfristige Freude verzichten, um partnerschaftliche Nähe zu haben und um eine größere Form von Freude später zu haben. Mhm. Und Tanja hat dieses Commitment super eingeholt und hat irgendwann mich gefragt, okay, ganz oder gar nicht, was willst du jetzt? Und dieses Commitment abzuholen war halt super, weil ich habe erstmal, war ich sprachlos, weil ich schon wusste, was es heißt, sein Commitment dann zu geben. Und sich dieses Commitment abzuholen beidseitig ist ebenso wichtig. Und das kannst du auch daran ablesen, ob eine Entschuldigung ist es dann, also im Unrecht sein, sich für etwas entschuldigen, ist es dann, wenn am Schluss des Satzes kein Aber du oder kein Weil, keine Begründung kommt, sondern die steht für sich alleine. Und wenn das beide in der Beziehung machen, das muss nicht abwechselnd sein, aber beide müssen das tun, dann hast du beidseitige Verantwortung und dann hast du immer Wachstum. Und wenn das nur einer macht, ist das letztlich einfach nur toxisch, weil das zur Zerstörung, zu Selbstzweifel, zu Selbstwertreduzierung führt. Was wir auch in anderen Kontexten einfach schon oft mit Klientinnen und aber auch persönlich erlebt haben.
Ja, ja. Lass uns über Sex reden.
Yeah, guter Übergang.
Jetzt haben wir genug über Streit gesprochen. Lass uns über Sex reden. Ihr habt 4 Kinder. Daraus könnte man jetzt schlussfolgern.
Wir hatten 4-mal Sex.
Ja. Wie war's?
Wir wollen, dass das was Besonderes bleibt. Nicht so was Alltägliches.
Wie ich liebe dich sagen, machen ja auch manche nur 4-mal in der Beziehung, immer zum Valentinstag, aber wie mit ich liebe dich sagen, ähnlich wie beim Sex, ist es nicht, dass es weniger Wert gewinnt, wenn man das öfter macht, sondern es ist wie mit Atmen, du atmest ja nicht weniger, weil das du 1 Million Mal gemacht hast, sondern du brauchst den Atem.
Sex ist auch geiler, wenn du öfter Sex hast.
Und Sex und Liebe ist auch ähnlich, funktioniert ähnlich. Ja.
Wie schafft man es in einer langen Beziehung? Ihr seid jetzt 12 Jahre zusammen und wenn ich das verraten darf, ich weiß, dass ihr sehr gut Sex habt.
Das ist ein offenes Geheimnis.
Steht auch im Buch gut drin, wer an Details interessiert ist, dass ich im Du, genau.
Was mich auch total freut. Ich finde es wunderbar. Ich finde, das ist ja eins der schönsten Dinge im Leben. Schafft es auch irgendwie vielleicht das falsche Wort, aber wie kreiert ihr immer wieder guten Sex mit 4 Kindern? Mhm. Na, ich meine, es ist halt einfach, ihr seid super busy, ihr seid unternehmerisch erfolgreich, ihr habt 4 Kinder, ihr habt einfach 1000 Dinge, die ihr die ganze Zeit tut. Und ihr habt guten Sex. Also, what's the secret?
Echt? Ich hätte gedacht, das musst du als erstes beantworten. Also, das ist für, ja, also die Lust der Frau ist, glaube ich, schon ein Schlüssel dafür.
Ja.
Okay.
Also schon, dass wir von Anfang an guten Sex hatten. Mhm. Und für mich Sex auch so ein Lebenselixier ist. Also ich finde es so wichtig, um bei mir sein zu können. Ich merke das richtig, wie ungut ich werde, wenn ich über längere Zeit keinen Sex habe. Und deswegen letztendlich aus egoistischen Gründen, dass ich das dann auch initiiere, einfordere, also dass ich halt schaue, dass wir auf jeden Fall Sex haben und dass ich den Anspruch rausgenommen habe. Also es muss nicht mega romantisch sein, es muss nicht ewig lang dauern. Also so mit 4 Kindern ist auch mal ein Quickie super gut und einfach die Wäsche liegen lassen, alles liegen lassen. Und das zu priorisieren ist letztlich der Schlüssel. Also du musst es quasi schaffen, dass alles andere egal ist in dem Moment. Und du weißt, es tut dir so gut, es tut eurer Beziehung so krass gut. Wir sind dann wieder, also wir merken, wenn wir eine Zeit lang keinen Sex hatten, was ja natürlich auch ist, also noch mit 4 Schwangerschaften, 4 Geburten, dazwischen fühlst du dich so müde, aufgedunsen. Wir schreiben darüber auch im Buch, irgendwie, wenn du da liegst, am Anfang war es nur alles mega erotisch und du bist übereinander hergefallen am Morgen und jetzt bist du irgendwie so fertig manchmal, wenn du in der Früh aufstehst mit irgendwie, keine Ahnung, Mundgeruch, der eine Busen hängt noch vom Stillen raus und so. Also es ist ja Reality quasi. Körperflüssigkeiten aus allen Öffnungen nach so einer Geburt auch. Also es dauert einfach auch wieder als Frau, dass man sich mit seinem Körper wohlfühlt, dass man überhaupt wieder Lust empfindet. Und für mich war es aber immer so, dass ich wusste, es tut mir einfach so gut. Und wie Sport machen, ich muss das quasi priorisieren, damit es mir gut geht und damit es uns gut geht. Und das merkt man dann immer, dass wir halt sehr ungut miteinander werden dazwischen, wenn wir über längere Zeit keinen Sex haben und dann das wieder alles in den Flow bringt. So.
Was ich faszinierend finde, wenn wir Sex haben, meistens abends aktuell, wenn die Kinder im Bett sind und so, oder morgens, aber nicht, worauf ich hinaus will, nachdem wir Sex hatten, finde ich Tanja so schön. Nicht, dass ich sie sonst nicht schön finde, aber es ist so eine, wie Bewunderung. Mhm. So, und das ist für mich das, was du im Flow beschrieben hast. Mhm. Und ich glaube schon, dass nochmal wichtig ist die Frage, was brauchst du eigentlich, um dir Lust zu machen? Weil Lust ist nichts Spontanes, Lust ist nicht, du hast nicht den spontanen Anfall, ich will jetzt Sex haben unbedingt, auch wenn das wünschenswert und schön ist in der Verliebtheitsphase. Aber Lust ist ja etwas, was du aktiv kreierst. Und was sind die Bedingungen dafür, dass du Lust auf Sex in mir hast?
Na, auf jeden Fall vollständige Kommunikation. Also da kommen wir wieder zurück.
Zum Streiten?
Einen Vorwurf habe oder irgendwie was unrund ist, bei uns habe ich natürlich keine Lust und finde ihn kacke, also um es ganz diesen Worten
ohne Filter zu sagen.
Ohne Filter zu sagen, ja genau. Und dann, natürlich kann dann auch oft Sex helfen, um das wegzuvögeln, sage ich jetzt mal, um einen Vorwurf wegzuvögeln. Also kannst auch den Körper nutzen, um quasi kognitiv was zu verändern. Aber bei mir ist es oft andersrum. Also ich muss erst wieder im Kopf denken, wow, ist einfach der tollste Mann und ich will jetzt ihn haben. So. Und ihn spüren und auch wieder diese Verbundenheit spüren. Also wir reden mega viel miteinander. Wir können auch im Badezimmer noch bis 3 Uhr morgens philosophieren. So. Schauen da auch nicht auf die Uhr und sind auch mega unvernünftig. Also weil irgendwie, wenn du weißt, du musst um 6:30 wieder mit den Kids raus und die für Schule und Kindergarten und so weiter fertig machen, ist es einfach unvernünftig, auch bis 3 Uhr morgens am Badezimmer auf der Badewanne zu sitzen und miteinander zu reden. Aber es ist einfach auch das, was unsere Beziehung so lebenswert und ausmacht, dass wir eben dann so synchronisiert sind. Also Körper, Geist und Seele sind dann im Flow. Und das schaffst du durch Kommunikation, also durch miteinander reden und durch Körperlichkeit, also Sex, aber auch Berührungen im Alltag. Mal eine lange Umarmung, also wirklich so 20 Sekunden umarmen. Und wir denken dann ja manchmal, nee, keine Zeit und so. Und jeder hat viel zu tun. Aber dann wirklich kurz innehalten, also so wie wer meditieren würde oder zum Sport gehen würde. Sagen, okay, meine Beziehung ist mir wichtig und deswegen küssen wir uns jetzt hier 10 Sekunden und nicht nur kurz Bussi. Und wir umarmen uns wirklich so, dass die Seelen auch spüren, dass hier eine Umarmung stattfindet.
Das ist schön.
Und ich zum Thema Sex, was ich auch irgendwie wichtig finde, ist, du hast es mit Anspruch schon benannt, aber wir haben oft auch so eine absurde Vorstellung davon, wie Sex sein muss. Und es gibt irgendwie spirituellen, verbindenden Sex, Also auch das, wenn man über Slow Sex redet, es gibt so viele Formen von Sex oder leidenschaftlichen, hemmungslosen Sex. Und das würde ich gerne einmal auch unterscheiden. Und diesen verbindenden Sex, Casual Sex, wie auch immer wir den bezeichnen, der ist sowas Verbindendes und der ist jedes Mal anders, weil du dich in dem Moment erkennst, dich selbst, den anderen miteinander bist, für eine temporäre Zeit wirklich verschmilzt und eins bist, wo dein Ego sich auflöst und wo du weißt, okay, du bist hier, ihr seid eins, es ist irgendwie, es fügt sich in dem Moment und es fühlt sich aber immer anders an. Nicht, weil wir jedes Mal andere Stellungen durchdeklinieren, sondern weil wir uns irgendwie energetisch jedes Mal anders treffen. Wir haben es irgendwo mal gesagt, dass sich auch nach 12 Jahren Sex immer wieder anders anfühlt. Und das will ich nochmal betonen, es geht nicht darum, jedes Mal eine andere Stellung zu haben, sondern es geht darum, dass du dich in diesem Wachstumsprozess jedes Mal, dass du dir jedes Mal, dass du dich neu begegnest als zwei Wesen, die für diesen einen Moment verschmelzen. Und dann gibt es natürlich auch Sex, wo man sagt, man will einfach sexuell was Neues ausprobieren. Und wie bei allen Dingen, die man neu macht, braucht das Vorbereitungszeit. So, ich erinnere mich, ich habe dann so an so einem Bürostuhl was geübt, was ich dann mit Tanja machen wollte. Ja. Und das kann man sich genauso peinlich vorstellen, wie es dann auch eigentlich in dem Moment ist. Kann man ja aus der Perspektive sehen. Aber auch diesen Anspruch loszulassen, man müsste alles sofort können. Also stell dich mal auf den Standpunkt, du kannst überhaupt nichts, du weißt gar nichts über weibliche Geschlechtsorgane. Wird ja auch einfach, wir haben ein Bild vom männlichen Penis, die weibliche, das weibliche Geschlechtsorgan sieht einfach, ist innen, wird viel weniger darüber geredet und die meisten wissen viel weniger darüber. Und sich auf den Standpunkt zu stellen, ich weiß da nichts drüber, ich möchte es lernen. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht und ich möchte es lernen. Und das ist für Männer auch, glaube ich, eine totale Herausforderung, weil wir einfach gerne gut sind. Wir wissen gerne, was wir tun, haben es gerne unter Kontrolle, sind gerne erfolgreich und sich da auf den Standpunkt stellen, ich weiß es nicht. Und ich lerne dazu und es ist mir aber auch nicht peinlich, sondern ich kann das gerne planen, ich kann mit dir darüber reden und man nimmt sich die Zeit dafür.
Ja, also auch Ehrlichkeit, dass man wirklich sagt und sich traut zu sagen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und dann auch beide quasi das Ego wegnehmen und dem anderen auch zuhören und bereit sind, eben Neues hinzuzulernen und da neue Schritte zu gehen und sich auch da weiterzuentwickeln.
Und wenn was nicht klappt, also haben wir auch schon mal, dann entsteht da so ein Moment der Röte, der Peinlichkeit. Dann gehst du, also jedes Mal bin ich raus aus dem Zimmer gegangen, um sich wieder so zu rein, und gehst du wieder zurück in so einer neuen Identität. Weil es wird, Fehler werden in Beziehungen immer passieren, Fehler in Anführungsstrichen, Dinge, die nicht so sind, wie du es dir vorstellst, und daraus zu lernen, es neu zu machen, durchzuatmen, es echt als Spiel zu begreifen.
Ja.
Partnerschaft.
Und manchmal buchen wir uns dann auch in der eigenen Stadt für eine Nacht ein Hotel und die Oma, also Chris' Mama kommt und guckt auf die Kinder und dann ist man nochmal in so einem anderen Setting. Also es ist ja auch nochmal was anderes, wie immer zu Hause zu sein und dort in dem Bett, wo irgendwie 1000 Klamotten von den Kids, irgendwie das Handspielzeug noch im Bett liegt, so quasi.
Und du kannst dann einfach stundenlang geilen Sex haben.
Ja, und sich dann auch nochmal so neu begegnen. Also auch, wir fragen unsere Paare in der Praxis auch immer, wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie waren so eure ersten Tage, eure ersten Wochen miteinander? Und das war ja oft sehr aufregend. Und um diese Anfangs-Euphorie und Begeisterung füreinander wieder hervorzurufen. Und das hilft den Paaren auch oft, sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Vielleicht auch die Bilder von damals, wie man sich kennengelernt hat und sich richtig, so richtig toll fand, das wieder zu kreieren. Und das ist ganz wichtig auch für uns, dass wir sagen, Liebe ist ein Tunwort. Also zu lieben ist ein Tunwort. Es reicht eben nicht zu sagen, ich liebe dich und dann flutscht alles, sondern es bedarf auch ins Handeln zu kommen. Und kleine Dinge zu machen, wie du dich geliebt fühlst, zu wissen, okay, also da gibt's ja auch das Buch Die Sprachen der Liebe, herauszufinden, wie wirst du gerne geliebt auch? Und dann zu sehen, okay, die Liebe, ich kann letztendlich nicht die Liebe vom anderen spüren, sondern die Liebe ist immer bei mir. Und je mehr ich liebe, desto mehr Liebe habe ich in mir, weil oft auch der Anspruch, irgendwie der Partner müsste alle Wünsche von den Augen ablesen. Und wenn er das nicht tut, dann liebt er mich nicht. Mhm. Aber wir machen die gegenteilige Erfahrung, dass eben, wenn du genau konkret auch sagst, was du dir wünschst, wie du genannt werden willst, welche Komplimente du gut findest, wie du angefasst werden willst, wo du angefasst werden willst. Also richtig, richtig konkret werden. So, ich mag's, wenn du mit der mit dem Teil deiner Zunge hier hinten beim Ohr dieses berührst und genau diese Bewegungen machst. Also richtig konkret werden und nicht davon ausgehen, der andere wüsste ja schon alles. Und das ist letztendlich dann auch wieder Selbstliebe, weil du dann genau die Liebe bekommst vom anderen, die du in dir spürst.
Mega schön. Ihr habt vorhin gesagt, der Titel vom Buch, das Ich im Du, ist deswegen unter anderem der Titel vom Buch, weil wir uns im anderen erkennen. Und Beziehung, ihr habt es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, triggert uns. Ne? Also es ist, du hast es vorhin ja so schön gesagt, Chris Cross.
Ich bin auch der Papa nebenbei.
Ja, das ist mein American
Accent. Genau, nur privat so, ja.
Dass Chris zum Beispiel bei dir, dass du wirklich so deinen Vater eigentlich an ihm abgearbeitet hast. Für Menschen, die vielleicht jetzt gerade auch anfangen mit Persönlichkeitsentwicklung und ne, jetzt in der Beziehung checken, so, oh, okay, krass, also eigentlich bin ich gar nicht wirklich sauer auf meinen Partner, sondern mein Partner spiegelt in mir einen verletzten inneren Anteil, den ich noch aus meiner Kindheit eigentlich habe. Habt ihr so akut Tipps, was man in dem Moment machen kann? Also wenn du merkst, ich werde jetzt hier gerade getriggert und ich merke diese krassen Emotionen, ich bin sauer und ich bin wütend. Was kann man in so einem Moment machen, um auch da wieder in die Selbstverantwortung zu kommen in der Beziehung? Weil das habt ihr ja beide gesagt, ne? Beide sind voll verantwortlich für die Beziehung und aber ja auch für sich selbst in der Beziehung. Also wie schafft man es quasi, dieses getriggert werden, da rauszukommen aus dem, ich bin sauer auf meinen Partner oder meine Partnerin, in danke, ja, dass du mir das zeigst und ich das in mir heilen kann. Also mit Hilfe. Das ist
ziemliche Meisterklasse, finde ich. Und wir stellen oft die Frage, weil du hast ja das Thema Wut gerade angesprochen, Gefühle. Wie lange begleitet dich dieser, oder wie lange hast du diesen emotionalen Begleiter schon bei dir? Und es, die Klienten und Klientinnen sagen echt super intuitiv, ja, schon länger als mein Partner. Also sie wissen eigentlich schon, okay, dieses Gefühl von Wut oder Resignation, das begleitet mich schon echt lange. Und dann mal hinzuspielen, okay, und wie lange und wann ist dieser negative Begleiter eigentlich in dein Leben gekommen? Und das gibt dir ja schon mal ein Bewusstsein dafür, dass das nicht unbedingt was mit deinem Partner zu tun hat. Und das Bewusstsein an sich reicht für den ersten Schritt schon mal total aus, weil es diesen Trigger schon irgendwie entkräftet und dir bewusst macht, okay, da liegt eine andere Verletzung, die eigentlich nichts mit deinem Partner zu tun hat.
Wir sagen dann oft, deine Kindheit hat mehr mit der Qualität deiner Partnerschaft zu tun als dein Partner. Ja. Ja, und das ist auch nochmal so ein Aufwecken, dass man dann, also oft findet man ja den Partner dann so doof und er macht nicht und er kümmert sich nicht und er diese ganze Leier und das führt ja echt zu viel Frustration in Partnerschaften. Also es ist ja einfach auch traurig, wenn man sich die Zahlen ansieht, wie viele Ehen, die sich eigentlich am Anfang den Himmel auf Erden versprechen, dann wieder scheitern. Und also es ist ja kein Scheitern an sich, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie eine mega Enttäuschung, wenn was man sich vornimmt, in der Form nicht klappt und dann oft eben diese unbewussten Verletzungen halt auch dahinter liegen. Und akut, wenn man merkt, okay, das ist gerade, hat noch mit was anderem zu tun, das ist jetzt gerade nicht unser, wer hat irgendwie was nicht weggeräumt, sondern es ist wirklich was Tieferliegendes, dann hilft es immens, erstmal zu pausieren und zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal mit Hilfe von Dritten an oder mit Methoden, die mir helfen, da wirklich dahinter zu kommen. Also wir haben im Buch auch ein Modell der Beziehungsbaum, also wie jeder seinen Beziehungsbaum etablieren kann. Und es beginnt eben mit den Wurzeln und diese Wurzelarbeit, wo du dir wirklich anguckst, wo komme ich her, was habe ich in meiner Kindheit erlebt, was habe ich über Beziehung geschlussfolgert, über mich geschlussfolgert, über das andere Geschlecht geschlussfolgert und wie prägt es meine aktuelle Beziehungsqualität und dann Methoden und Übungen, wie man eben die nach und nach wandeln kann, ohne den Anspruch, dass das von heute auf morgen gehen muss, sondern eben, dass es ein Prozess sein darf und eine Reise sein darf und auch eine mega spannende Reise sein darf, wo du wie Sherlock Holmes quasi guckst, wie ticke ich eigentlich so und woher kommt meine Bindungsangst oder meine Verlustangst? Woher kommt meine Wut? Und was triggert mein Partner, wenn er zu spät kommt oder sich nicht um die Kinder kümmern will in der Form, wie ich mir das vorstelle, oder mehr arbeitet, wie wir vereinbart haben, oder gar nicht arbeitet, obwohl ich mir Sicherheit wünsche und so weiter. Ja,
ja, spannend.
Und da wird den Bogen nochmal auch zum Thema Gleichberechtigung spannen, weil das auch ein Thema ist, was in unserer Praxis häufig präsent ist und was auch in unserem Buch vorkommt, dass wir also Beziehungen letztlich größer denken und wir in einer Gesellschaft leben, die ja einen starken Fokus auf der materiellen Welt hat und dass es Mut und Engagement braucht, Beziehungen wirklich leben zu wollen. Und jeder Einzelne, der hier zuhört und der sich entschließt, okay, ich möchte einen Schritt weitergehen in meiner Beziehung, ich möchte mich irgendwas Neues trauen, ich möchte mal ein Bedürfnis formulieren, was ich so noch nie formuliert habe, mal einmal den Mut haben zu sagen, einen Wunsch auszusprechen, egal was, könntest du mir morgen früh einen Kaffee bringen, könntest du einfach heute Nacht bei mir sein, könntest du einfach für mich da sein, wenn ich krank bin, also einen Wunsch zu formulieren, der mehr Nähe schafft und Beziehungen in den Fokus rücken, das finde ich einfach mutig, weil unsere Gesellschaft und unsere Welt genau das, glaube ich, braucht. Mehr Beziehungen, mehr Fokus auf menschlich sein. Und menschlich sein hat viel damit zu tun, miteinander zu sein. Mhm. Und wir erkennen uns immer im anderen. Wir wachsen, indem wir mit anderen sind. Und auch wenn es so viel in unserer Welt darum geht, wie viel wir haben und was wir haben und welchen Status wir haben und wie wir im Außen sind, dass wir als Gesellschaft und als Welt irgendwie wieder mehr zueinander finden, weil Menschen im Grunde gut sind.
Ja.
Und deshalb jeder, der einen kleinen Schritt geht, finde ich total mutig, weil es viel einfacher ist, dem aus dem Weg zu gehen.
Voll schön. Mhm. Ihr habt ja 4 mega sweete Boys. und ganz viele Beziehungen gehen ja tatsächlich kaputt, sozusagen an, nicht an den Kindern, aber sozusagen an diesem neuen System.
In dem genau, nach dem zweiten Kind häufig trennen sich die Paare.
Was ist euer, was würdet ihr sagen, was habt ihr anders gemacht?
Boah, 50-50 war von Anfang an klar für Tanja. Sie wusste, sie will weiter ihr Unternehmen machen. Sie wusste, also wir teilen das alles 50-50 auf.
Ja. Beim ersten Kind hat Chris noch festangestellt als promovierter Ingenieur bei einem großen Automobilkonzern in München gearbeitet. Und das hat überhaupt nicht mit unserem Familienleben zusammengepasst. Also ich hatte damals ein Startup und habe Chris dann immer um 3 Uhr heimzitiert, gesagt, ich muss jetzt ins Büro, du musst das Baby übernehmen. Und Chris hatte dann bei seiner Kündigung minus 300 Fehlstunden.
Es kam und ich habe auch schon Teilzeit gearbeitet.
Konzern. Ja, genau, er hat schon Teilzeit gearbeitet. Und das zeigte uns auch nochmal, okay, wo steht die Gesellschaft? Es ist einfach schwer möglich, Karriere und Kinder, vor allem für Frauen, zu vereinen. Und das war ja vor 10 Jahren jetzt. Und da waren wir auch die Ersten in unserem Freundeskreis mit dem Baby. Und irgendwie war alles neu. Ich hatte eben keine Eltern mehr, konnte nie fragen, wie es bei denen so war. Und das war schon super herausfordernd, also da so austarieren, was braucht die Beziehung, was brauchen wir, was braucht unsere Berufswünsche und was braucht unser kleines Baby. Und wir, für mich war es, also ich bin halb Schwedin, dort lebt man ja sehr gleichberechtigt schon sehr viel länger, wie hier das jetzt so langsam ankommt, dass das wichtig wäre. Genau, und deswegen war für mich eigentlich schon von Anfang an klar, okay, ich möchte gerne, dass wir uns das 50-50 aufteilen, weil alles andere finde ich irgendwie unfair und komisch auch. Weil wenn der eine nur das eine macht und der andere das andere, also es fehlt auch dann die Wertschätzung. Und auch als Frau, also mich macht es so glücklich, halt berufliche Projekte voranzutreiben, beruflich tätig zu sein, meine Kreativität zu leben. Und ich bin einfach auch eine viel bessere Mama, wenn ich auch das so leben kann. Und Chris kommt auch von einer sehr feministischen Mutter. und hat dann auch gekündigt und ist dann bei mir im Unternehmen mit eingestiegen und dann haben wir das zweite Kind bekommen. Und jetzt haben wir uns vor 2 Jahren mit dem 4. Kind dann im Coaching-Bereich selbstständig gemacht und es ist einfach so schön, das alles zu teilen, also sowohl die ganze Care-Arbeit mit den Kindern und das ganze Berufliche, alle Ideen und Träume, und es ist super herausfordernd. Mhm. Also schon, wir haben schon sehr auch finanzielle und berufliche Ziele runtergeschraubt, um halt mehr mit den Kindern machen zu können, sind super viel gereist und haben dann auch quasi gesagt, okay, wir verdienen jetzt mal weniger und stecken dafür die ganze Energie und Zeit in uns als Familie und dann werden auch wieder andere Zeiten kommen. Also es ist schon auch irgendwo immer mit Verzicht auch verbunden.
Was immer auch ein Privileg ist, um das an der Stelle mal genau zu sagen. Also Verzicht muss man sich leisten können.
Es wird ja und oft suggeriert, alles ist gleichzeitig möglich. Mhm. Und da ist es uns immer schon sehr wichtig, da total transparent zu sein und zu sagen, nee, also wenn du dich mega krass auf deine Karriere fokussierst, wirst du zu Hause nicht so präsent sein können bei den Kindern und umgekehrt einfach.
Was aber auch okay ist. Ja. Also es gibt genug Paare, wo die sich klassisch aufteilen müssen, wo einer erwerbstätig ist und der andere macht die Care-Arbeit. Da ist an sich auch nichts gegen auszusetzen. Aber man kann eben nicht erwarten, dass derjenige, der 10 Stunden im Beruf ist, dann schnell nach Hause stresst und dann emotional präsent ist. Das geht nicht. Du brauchst eine Zeit für Detachment, wo du bereit bist, dich emotional zu öffnen. Beziehungsarbeit ist auch Training. Du wirst umso besser, je mehr du Beziehungen lebst. Und wenn du 10 Stunden pro Tag auf der Arbeit bist und fokussiert bist auf Ergebnisse, bist du eben nicht mehr fokussiert und trainiert in Emotionalität leben. Und das ist wichtig mal zu unterstreichen. Auch da, der Mensch ist im Grunde gut. Also wenn wir meistens Männer haben, die schwer über Emotionen reden, so, dann liegt es nicht unbedingt nur daran, dass sie das nicht wollen, sondern dass sie das nicht können und das System das gar nicht erlaubt. Und
ja, aber nicht können, weil sie es nicht trainieren. Also Chris hat sich mega verändert von, wie er karriere-driven beim Konzern war. Also der ganze Hormonhaushalt ändert sich ja, wenn es Tag ein, Tag aus mit einem kleinen Baby in der Trage herumläuft.
Und man muss es wollen. Und man muss es sich leisten können. Und die meisten Studien sagen auch, die Mehrzahl der Männer würde gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen.
Und dann gibt es ja dieses bekannte Buch, wo befragt wird, was Leute am meisten am Todesbett bereuen. Und Number One bei Männern ist nicht mehr Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Und Number One bei Frauen ist nicht mehr in die eigene Kraft gekommen zu sein und ihre eigenen Projekte verwirklicht zu haben.
Also passt es eigentlich gut zusammen.
Ja. Also es ist eine neue Ära beginnt und das ist auch voll schön für uns, da mit gutem Beispiel voranzugehen, dass es halt trotzdem möglich ist, erfüllte Partnerschaft zu erschaffen, erfülltes Familienleben und dann auch, dass beide sich beruflich verwirklichen können, dass vieles vielleicht nicht gleichzeitig geht, aber nacheinander geht und dass man, wenn man im klaren, ehrlichen Austausch miteinander ist, was sich wer wünscht, was die Bedürfnisse sind. Also wir kennen auch Frauen, die sagen, sie sind nach 6 Wochen nach der Geburt wieder voll zurück in den Job und fanden es einfach schrecklich, weil sie nicht beim Baby sind. Also es gibt ja auch quasi das, dass man sich fragen will, okay, was will ich eigentlich? Und wenn ich dann als Frau sage, okay, ich will bei Hausfrau und Mutter sein und zu Hause sein, dann ist das auch die Megakarriere. Also es ist mega schön, wenn du das quasi von dir aus entscheidest, aber was so wichtig ist, dass du halt die freie Wahl hast und auch das Gefühl hast, du hast die freie Wahl und das haben halt ganz viele nicht, also auch finanziell halt nicht. Ja. Und da bedarf es einen Wertewandel, auch gesellschaftlich, dass wir generell halt Care-Arbeit sehr gering schätzen, auch finanziell gering schätzen, also zeigt ja auch der Pflegenotstand und so weiter, dass wir da in einen Wertewandel kommen und diese unsichtbare Care-Arbeit, die ja oft von vielen Frauen getragen wird, sichtbar gemacht wird. Und da sind wir schon am Weg, aber da ist noch ein kleiner Weg vor uns. Und deswegen jedes Paar, das sich für ein gleichberechtigteres Modell entscheidet, ist halt ein Schritt vorwärts.
Und weil du das sagst, das ist noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist, zu betonen. Wir haben in unserem Buch den Begriff des Beziehungsvisionärs oder der Beziehungsvisionärin. Das heißt, derjenige, der sich mehr Gedanken über dieses Nähe-Distanz-Verhältnis in der Beziehung macht, der die Vision für die Partnerschaft hat. Und in den meisten Fällen ist das die Frau. Liegt auch an der Konditionierung, aber da stehen wir aktuell. Und das ist unsichtbar und ich bin dir einfach irre dankbar, dass du diesen Job übernommen hast und dass du mehr in uns siehst, als ich es manchmal tue und dass ich dem folgen darf und dass du sagst, was du willst und ich das erfüllen kann. Und so funktioniert ja unser Beziehungsvertrag. Und finde ich eben total schön, so als Geschlechterfrieden, dass Frauen eine Vision davon haben, von einem Miteinander. Und dass es sich lohnt, diesen Weg miteinander zu gehen, auch wenn es nicht immer einfach ist.
Ja. Ja, und dass eben diese Vision zu haben, auch gesehen und gewertschätzt wird, ist halt voll, voll schön und einfach, wo es hingehen sollte, weil eben so viele Frauen so viel unsichtbare Arbeit geleistet ja. haben, aber gleichzeitig auch viele Männer natürlich, also da gibt es ja das Buch, wozu sind Männer eigentlich noch gut, also auch viel unsichtbare Arbeit auch von Männern natürlich geleistet wird und wir einfach auch ein Stand dafür sein wollen und auch das Buch soll dazu dienen, so einen neuen Geschlechterfrieden auch einzuläuten, weil der Graben ist so tief zwischen Männern und Frauen. Also gibt es auch ganz viele Übungen, die wir auch mitgemacht haben, wo dann deutlich wird nochmal, okay, die Vorwürfe sind so krass aneinander und natürlich, also klarerweise so, was alles passiert ist. Und wie schaffen wir jetzt wieder Frieden zu schaffen zwischen den Geschlechtern auch?
Wir heilen also nicht nur als Individuen, sondern als Gesellschaft oder als Menschheit.
Da würde ich gerne zum Abschluss einmal noch reingehen, weil das ist ja so spannend, dass quasi, ne, du hast vorhin gesagt, deine Kindheit beeinflusst deine Beziehung eigentlich mehr als dein Partner. Könnte man ja fast sogar noch sagen, auch sozusagen unsere humanistische Kindheit, ja, sozusagen die kollektive Kindheit,
absolut.
Im Sinne von alles, was uns geprägt hat, auf geistiger, seelischer Ebene, wie wir miteinander sind, was wir über Mann sein, Frau sein denken. Also es gibt ja sozusagen nochmal so eine systemische Kindheit, nenne ich sie jetzt mal. Das ist ja auch nochmal eigentlich ein riesen Batzen, den wir ja mitbringen in Beziehung, der über unsere eigene Familie weit hinausgeht. Was würdet ihr sagen, ist die eine Sache, die jeder tun kann, um zu diesem Geschlechterfrieden beizutragen? Im Sinne von, ist es erstmal dieses Bewusstwerden, was denke ich eigentlich über Mann, über Frau? Reicht es? Kommt man da selber überhaupt hin? Also, oder ist es eigentlich so tief? Also, das ist ja so oft, ne, wir sehen ja uns selber nicht im Sinne von, das ist ja so normal, so zu denken, dass man es gar nicht sieht, dass man so denkt. Also, wie, wisst ihr, was ich meine?
Ja,
wie kommen wir da in ein anderes Bewusstsein, wie wir uns gegenseitig sehen können?
Ich habe spontane Antwort
ja,
dazu.
Ja, mach mal deine.
Um es mal auszusprechen, wie es ist, Patriarchat hat der Mann dominiert.
Ja.
So, Frauenunterdrückung ist ein Fakt. Und wenn man sich das wie ein Paarkonflikt vorstellt, bei einem Paarkonflikt, wenn einer was verkackt, muss der sich entschuldigen. Wenn man das Patriarchat ähnlich angeht, liegt es an den Männern, das anzuerkennen, nicht zu verschweigen, nicht zu ignorieren, nicht so zu tun, als wäre es gar nicht so schlimm, sondern das gesamte Ausmaß anzuerkennen. Und sich dafür zu entschuldigen, wie in einem normalen Paarkonflikt auch, du entschuldigst dich, du erkennst es an und du bietest irgendeinen Ausgleich an. Es tut mir leid und also das, was, also, und wir hatten das in unserer Partnerschaft und es war ein Prozess, der jahrelang gedauert hat, der auch über Care-Arbeit funktioniert hat, wo ich anerkannt habe, was meine Rolle als Mann war, wie egoistisch ich auch war, bevor ich Tanja kennengelernt habe. Und da herauszuwachsen, aus dem Ego herauszuwachsen. Und wir hatten irgendwann einen Moment in unserer Partnerschaft, wo ich wie um Vergebung gebeten habe, wo wir das einmal vollständig gemacht haben, wo ein Teil des Ausgleichs auch war, ihrer Vision zu dienen. Wie würdest du es sagen?
Ja. Also ich habe Chris schon auch bestraft, stellvertretend für alle Männer, weil ich es einfach so unfair fand, was hier auf der Welt passiert und passiert ist und wie sehr Frauen unterdrückt wurden und nach wie vor werden.
Ja.
Und das war auch bei uns, also es ist so schön, wie du das gesagt hast, auch mit dieser, dass wir ja auch in diesem globalen Kontext stecken und auch die Generationen vor uns mitteilen müssen, weil da so viel Unrecht auch passiert ist und das alles in uns steckt. Also auch wenn ich mir die Großeltern von mir angucke, wie die miteinander waren und wie mein Opa kriegsgeschädigt meinen kleinen Papa, also als Kind, verdroschen hat und wie sehr das wieder meine Realität
geprägt hat.
Und wie ich jetzt in dieser Generation, in dieser immer aufgeklärteren Generation jetzt sagen kann, okay, ich habe 4 Söhne, ich möchte einfach, dass mein drittgeborener Sohn wollte zu Fasching als Elsa gehen und der hatte das wunderschönste Kleid mit Glitzersteinchen und Krone und ist in den Kindergarten gegangen und es war keine Frage, also es ist kein Erzieher, der ihn irgendwie blöd angesprochen hat, kein Kind, was ihn blöd angesprochen hat, es war einfach selbstverständlich und das finde ich einfach so toll, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir wirklich diesen Wandel auch einläuten können, zu sagen, diese ganzen alten Klischees über wie Männer zu sein haben, wie Frauen zu sein haben, wie Männer sind, wie Frauen sind, alles in die Tonne und wir fangen nochmal neu an und sagen, wie will ich leben, wie will ich als Mensch leben, wie will ich sein, ohne diese ganzen vorgefertigten Meinungen, wie man zu sein hätte und wie man irgendwie als Frau und Mann zu sein hätte. Ja. Und das bringt schon mal ganz viel Frieden. Und dann natürlich in der eigenen Partnerschaft, dass man eben guckt, okay, was denke ich eigentlich über Männer? Also wir hatten vor kurzem ein Live-Coaching und dann war eine dabei, die wir schon lange kennen. Und sie meinte, zum ersten Mal hat sie diese Frage überhaupt gehört, was denke ich eigentlich über Männer? Und sie konnte zum ersten Mal beantworten und hatte so ein richtiges Aha-Erleuchtungserlebnis, weil sie sich wirklich eingestanden hat zum ersten Mal, okay, ich denke wirklich negativ über Männer und habe aber auch einen kleinen Sohn und möchte nicht so über ihn denken, weil unser Hirn differenziert ja nicht.
Ja.
Was wir über Opa, Papa, sonst wen denken, denken wir
Mann
auch.
Mann ist Ordnung. Gleich Mann.
Genau, Mann ist gleich Mann, Frau ist gleich Frau. Ja. Kann der tollste Mann vor dir stehen und du denkst dann trotzdem irgendwo im Streit, du bist
ihn rein,
ein tyrannischer, dominanter Vollidiot. Und sich dessen bewusst werden ist natürlich der erste Schritt. Und das liest man ja oft so drüber, okay, was denke ich eigentlich über Männer und Frauen? Aber sich wirklich auseinanderzusetzen und hinzusetzen mit der Frage und ganz tief zu gucken, woher kommt es, was finde ich eigentlich alles ungerecht, auch zwischen den Geschlechtern. Und dann für mich war es auch mega heilsam. Wir haben dann eine so eine Seelensession gemacht und da meinte sie ja, wir kennen uns schon aus ganz viel früheren Leben und waren schon immer quasi super eng als Seelen. Und es gab auch ganz viele Leben vor diesem, also kann man denken drüber, was man, aber es ist ein spiritueller Podcast hier. Also,
hau raus.
Und dass wir eben schon in früheren Leben zusammen waren und da war ich der Mann und Chris die Frau und das hat für mich so Sinn gemacht auch.
Für mich auch.
Ja.
Ich habe mich auch total gesehen gefühlt. Endlich sieht das mal jemand.
Und Chris war irgendwie in der
was
Küche
ich für eine
mit so
tolle
Blumenkleid
Frau
und so Mieter. Und ich war irgendwie so mega der strenge Mann, der die ganze Zeit wie so ein Buchhalter geguckt hat, dass die Zahlen passen. Also es war so richtig
witzig.
Und ich dann so, okay, ja, dann machen wir dieses Leben mal ganz was anderes.
Kriegst du 4 Kinder.
Ja, genau. Und das habe ich auch nochmal, weil ich fand es dann schon auch manchmal auch Freundinnen, die irgendwie schwierige Schwangerschaften hatten oder schwierige Geburten und so, dass ich dachte, boah, warum müssen eigentlich wir das alles machen? Es ist einfach so ein Pain dazwischen auch. Und diese ganze unsichtbare Arbeit, die keiner sieht und keiner anerkennt und dieses Rahmen halten und diese Vision aufmachen und so weiter. Und dass ich dann ja, nochmal so richtig in die Versöhnung damit gegangen bin. Ich bin hier in diesem Leben in einem Frauenkörper. Also es ist ja auch, du kannst ja auch in einem Frauenkörper geboren sein und dich männlich empfinden oder als Mann sehen oder Mann sein und umgekehrt. Und ich bin aber jetzt in einem Frauenkörper und ich fühle mich auch als Frau und ich bin gerne Frau und ich liebe es, all das auszuleben als Seele jetzt, was dieser Frauenkörper mir ermöglicht. So. Ja,
sehr schön.
Ja. Und dann auch nochmal zu sehen, okay, ich war echt auch mega unfair Chris gegenüber, weil ich ihn schon oft eben bestraft habe für stellvertretend für alle Männer.
Und da haben wir uns aber gut getroffen, ja, genau. Weil solange ich eine gewisse Ignoranz hatte und dieses weibliche Prinzip nicht voll verstanden hat und was es eigentlich heißt, Frau zu sein und Care-Arbeit zu machen, um Ideen zu haben, Visionen zu entwickeln, mehr zu sehen und so weiter, Geburten, Menstruation.
Und auch die Versöhnung mit deiner Mutter, also es, weil ja eben immer die Eltern unser Referent sind.
Ja, zum Geschlecht.
Ja, zum Geschlecht. Und da auch in die Heilung zu gehen und zu gucken, okay, wo gibt es noch was zu vergeben, aber auch nicht zu früh zu vergeben, sondern auch sich den Prozess zu erlauben, alles nochmal aufzuschreiben, was man richtig blöd fand in seiner Kindheit, Briefe zu schreiben, das auch zu thematisieren, wenn die Eltern dazu bereit sind, mit denen in den Dialog zu gehen und dann halt alle Verletzungen auch aus der Kindheit nochmal zu verarbeiten.
Ja. Du willst noch irgendwas sagen?
Ja, das meine Ignoranz im Sinne zu verstehen, was es heißt, Frau zu sein und wie es für dich ist, das hat lange gedauert und oft wünschen sich ja gerade Klientinnen sozusagen, ich möchte mehr Verständnis von meinem Partner. Ich kann nur einfach als Mann sagen, es ist wahnsinnig schwer, das zu verstehen. Mhm. Es hat für mich schon, wir haben jetzt 4 Kinder, ich habe so viele Jahre Care-Arbeit und Elternzeit gemacht. Ich verstehe es jetzt meistens nicht immer ganz, aber habe schon viel Verständnis dafür, aber es ist wirklich schwierig und 80%. Sie hat es mir aber 80%. Immer wieder beigebracht und erklärt, was sie da eigentlich macht und was auch herausfordernd ist und genau, in diesen Dialog zu gehen, auch als Paar.
Ja, auch dieser Schmerz, also war ich auch mit Toni mal im langen Gespräch, dieser Schmerz, was man quasi mit allen Schwestern mitfühlt, also vielleicht bist du nicht persönlich vergewaltigt worden und trotzdem spürst du als Frau den Schmerz von allen anderen Frauen, denen das passiert ist und die sich unsicher fühlen und nicht durch eine dunkle Straße alleine heimgehen wollen, was so Privilegien und normale Dinge für einen weißen Cis-Mann sind. Ja. Und da das Verständnis auch abzuholen und zu erklären, zu sagen, okay, als Frau fühlt man sich auch manchmal unsicher, in einer Stadt alleine im Dunkeln heimzugehen und das ist mega scheiße und was können wir jetzt aktuell tun, um das?
Und ich glaube, es gibt keine Frau, also ich kenne keine Frau, die nicht schon in irgendeiner Form sexuelle Übergriffe erlebt hat. Also in welcher Form auch immer, aber ja.
Ja.
Können wir mal einen ganzen Podcast drüber aufnehmen?
Auf jeden Fall.
Stellt euch vor, ihr lebt noch ein ganz langes, mega erfülltes Leben. Ja? Eure Boys sind irgendwann groß und die coolsten Jungs und haben selber eine Familie und ihr habt wahrscheinlich 800 Enkelkinder. und ihr seid so voll süße Omis und Opis und sitzt irgendwo auf eurer Terrasse irgendwo, wo es schön ist und ich würde vorbeikommen, ich bin auch eine kleine Omi und ich würde aber sagen, ey, es wird leider alles gelöscht, euer Podcast ist weg, eure Kurse sind weg, euer Buch ist alles gone, aber ihr kriegt beide ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und ihr könnt jetzt selber entscheiden, kleine Paarübung, ob ihr das jeder für euch ausfüllen wollt oder zusammen.
Wir sagen jeder für sich. Gesunde Differenzierung. Ja.
Alles klar, also ihr kriegt
ich würde sagen zusammen.
And who wins?
The Chief.
Also ihr kriegt beide ein Blatt Papier und ihr habt beide die Möglichkeit, darauf 3 Weisheiten zu schreiben. Also 3 Dinge, die ihr in eurem eigenen Leben gelernt habt, von denen ihr, ich würde es jetzt mal auf Partnerschaft beziehen, die ihr gerne den Menschen, die nach euch noch da sind, vor allen Dingen vielleicht auch euren eigenen Kindern und Enkelkindern mitgeben wollen würdet. Was würdet ihr aufschreiben?
Titel unseres Buches ist, dass ich im Du und die Weisheit dahinter, dein Partner ist dein bester Coach. Und dass dein Partner dich für persönliche Weiterentwicklung am besten ermächtigt, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Weisheit 2, deine Gedanken erschaffen deine Realität und sie sind so viel machtvoller, als du glaubst. Mhm. Und Weisheit 3, bezogen auf Beziehung über Ego. Also es gilt, im Unrecht zu sein, um glücklich zu sein und dafür sind Beziehungen die schönste Möglichkeit.
Ich habe gerade voll die kennt ihr so Momente, wo man sowas so sich so sehen kann? Weil ich finde es so krass, als du gerade gesagt hast, Beziehung über Ego. Weil Beziehung ist ja wirklich sich auf jemanden beziehen, ne? Also ja, wirklich dieses in Verbindung zu gehen. Und Ego ist ja wirklich Trennung. Also ne, ja, dieses nur in Ich sein, in dieser Verbindung mit dem Ich sein. Das ist so krass, wenn man sagt, eine Beziehung über Ego, wirklich so dieses sich beziehen, sich in die Einheit begeben mit jemand anderem, anstatt halt in diese Trennung. Ne? Das finde ich
und voll. Und es erfordert so viel Vertrauen und Hingabe, ja, und Zuversicht, ja, ins Leben.
Ja, ist voll das schöne Bild. Ja,
da also passt es auch so gut dazu, dass Orgasmus auch kleiner Tod genannt wird. Also wo die Auflösung des Egos und die Auflösung in das universelle Ganze. Und das ist ja, ja, bei einem Orgasmus auch, ja, spürbar.
Ja, 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 klar, total.
Und Beziehungen eben auch die Auflösung des Egos in ein Zusammensein.
In ein größeres Ganzes.
Ja, und eine gesunde Verschmelzung.
Ist das jetzt auch deine Weisheit?
Nee, meine Weisheiten wären, der Tod ist dein bester Coach. Ja, weil der einfach dich dazu bringt, zu entscheiden, wie in deinem Gestaltungsraum, wie dein Leben aussehen soll, was du bewirken willst, was du machen willst, wer du sein willst, wer du auch für andere sein willst. Und der ist einfach so powerful. Im Angesicht des Todes wird klar, was wichtig ist und was nicht. Dann Weisheit 2 wäre, in Beziehung werden wir verletzt und in Beziehung heilen wir. Also Beziehung einfach so powerful ist, zu heilen und seine ganzen Verletzungen, die man mit sich herumträgt, nochmal zu reflektieren, anzugucken und zu integrieren. Also nicht die wegzumachen, sondern zu integrieren in sich, sodass was Schönes daraus wachsen kann. Und Weisheit 3 wäre, Leben ist freiwillig.
Mega schön. Ach, ihr zwei, danke von Herzen für euer Sein. Ich liebe euch und es war echt, also ich bin so stolz auf euch auch einfach, weil, ne, also wir begleiten uns jetzt ja einfach auch schon so lange und es ist so, ihr kriegt meine Reise mit, ich krieg eure Reise mit und es ist einfach so krass irgendwie, wohin wir wachsen, gerade alle. Und ich finde, es ist so schön und einfach immer so, so den Soul Tribe zu haben, wo man so weiß, die gucken immer so ein bisschen, ne? Und man ist so, man hält sich so, so I got your back.
In Verbundenheit.
Ja, und ich wünsche euch und diesem Buch wirklich, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen erreichen möge und zu ganz viel Heilung beiträgt, auf so vielen Ebenen. Also in Beziehungen, in Familien, in dem ganzen System, in dem wir leben. Und freue mich einfach so krass auf alles, was kommt, was wir noch zusammen erleben dürfen und bin einfach ganz dankbar.
Oh, wir auch. Es wird so schön, was noch alles kommt und wir sind auch dir so krass dankbar. Du bist so ein immenser Leuchtturm, der so viel Liebe in diese Welt trägt und einfach, ja, mit dir verbunden zu sein, ist einfach so ein Geschenk. Die Seelen waren schon lange verabredet.
Ich war wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, bei euch in eurem vorigen Leben, weiß nicht, was ich da war.
Der
Esel lebt.
Das musst du nochmal ausführen. Gehen wir gleich weiter.
Ey, ich liebe Esel. Ich
beleuchtet. Esel kommt auch in unser Buch. Ja? Ja. Du brauchst keine Partnerschaft, du kannst auch einen Hund, eine Katze oder einen Esel haben.
Ja.
Du kannst auch damit glücklich sein. Ja.
Voll
ja,
schön.
Und einfach auch so eine powervolle, tolle Community, was du aufgebaut hast.
Ja, diesen Magic.
Ja.
Und immer wieder auch, wenn wir Menschen als Klienten haben dürfen, die mit dir eine Reise gegangen sind, wie leicht es auch gehen kann. Also wie leicht Perspektivwechsel und Heilung sein kann, wenn man so eine Öffnung von mitbringt und ein gewisses Vertrauen mitbringt, was du ja den Menschen so großartig vermittelst und wie schnell es dann auch gehen kann. Es muss kein langer Prozess
sein. Es muss nicht 12 Jahre dauern. Es kann sehr viel schneller auch
gehen. Es kann sehr schnell gehen.
Aber danke, dass ihr vorausgegangen seid und echt.
Und danke für dein wundervolles Vorwort auch.
Na klar, Rito. Also danke, dass ich es schreiben durfte. Das, eine große Ehre, da drin zu stehen. Und schon mal die Liebe so reingepustet zu haben. Ja. Danke, danke, danke.
Danke dir, Laura. Danke. Wir lieben dich.
Ich euch auch. Ich hoffe, du bist gerade auch ganz beseelt und happy hier aus dieser Podcast-Folge rausspaziert und nimmst was für dich mit, wie du in deinem Leben mehr Liebe erschaffen kannst, mehr Verbindung, mehr Nähe. Weil am Ende ist es das, was für uns Menschen einfach das Wichtigste und Wertvollste ist. Und wie gesagt, das Buch, das Ich im Du, ist jetzt ab morgen überall da. Du kannst dir natürlich heute auch schon vorbestellen. Schau gerne vorbei, lies rein, teile es natürlich auch gerne. Teil diese Folge unglaublich gerne, wenn du zufälligerweise Menschen in deinem Umfeld kennst, die Themen haben in der Liebe. Man munkelt ja, es gibt manchmal Menschen, die damit Herausforderungen haben. Kannst du diese Folge sehr, 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 sehr gerne weiterleiten. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir unter dem Post von heute dalässt. Was war für dich die eine Sache, die du aus dieser Folge mitgenommen hast, die so mindblowing für dich ist, wo du denkst, so, ja, okay, das ist die eine Sache, die ich, glaube ich, wirklich anders machen kann. Und wie immer kannst du bei Instagram was richtig Cooles gewinnen. Und ich freue mich sehr, wenn wir da miteinander in den Austausch kommen. Und alles andere findest du in den Shownotes. Wir haben in diesem Monat, jetzt im Oktober im Higher Self Home das Thema Umgang mit Trauer. Auch einfach ein super wichtiges Thema. Wie können wir wirklich trauern? Wie geht das eigentlich? Warum ist Weinen so wichtig? Wie können wir überhaupt in Kontakt kommen mit diesen Emotionen? Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dass du da auch vorbeischaust. Und sonst einfach in meinen Newsletter eintragen. Kriegst du auch immer alle Infos, wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn eine neue Podcast-Folge da ist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Halt die Ohren steif, auch wenn der Wind dolle weht. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Pass gut auf dich auf. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.